Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS 2.
Um 3:03 jetzt mit der Lesung im 2. Mathilde Möhring von Theodor Fontane, heute Teil 5. Und wir sind schon mittendrin in diesem Roman, der aus Fontanes Nachlass stammt. Schauen wir, wer sich auf dem Parkett befindet. Zum einen Familie Möhring, das sind die Vermieterswitwe Mutter Möhring und ihre ebenso pragmatische wie kluge Tochter Mathilde, die den ärmlichen Verhältnissen ihrer Geburt entkommen möchte und das dank seiner Hilfe. Hugo Grassmann, der als Untermieter bei den Möhrings lebt, ein etwas saumseliger Jurastudent aus gutem Hause und seit kurzem der Verlobte von Mathilde. Dieses Dreiergespann wird von zwei unterschiedlichen Figuren und auch zwei unterschiedlichen Welten flankiert. Auf der einen Seite steht Hans von Ribinski, ein ehemaliger Studienkollege von Hugo, inzwischen erfolgreicher Theaterschauspieler, samt seiner frisch Verlobten Bella. Auf der anderen Seite steht die alte Runschen, eine reinemache Frau im Hause Möhring und so ganz eine Type nach fontanischer Art. Alt, knochig, immer in Schwarz gekleidet, mit einer Augenklappe. Zwischen diesen Welten ist Hugo gefangen, zum Theater zu gehen wie Hans, dafür fehlt ihm der Schneid. Andererseits ist ihm das Feingeistige und Ästhetische doch lieber als die gruselige alte Runschen, diese Verkörperung des Niederen, das auch bei Mutter Möhring immer wieder mal zum Vorschein kommt. Zum Glück ist sich dieser Gefahr auch Mathilde bewusst und deshalb legt sie ihre ganze Energie darein, Hugo durch das Rechtsstudium zu bringen und so selbst einer glücklicheren Zukunft entgegengesehen zu können. Vor einer Woche war Verlobung und noch gönnt Mathilde ihrem Bräutigam einige Tage Ruhe und Amüsement, bevor sie ihn mit nachsichtigem Druck zurück zu den Büchern und auf den Weg des Wohlstandes führen will. Es liest Wilhelm Borchert.
So brachte jeder Tag was Neues. Das Glanzstück aber war ein Diner à part im Restaurant, zu dem auch Ribinski geladen war. Natürlich mit Braut. Bei diesem Diner fehlte die Alte, weil sie wohl infolge der Fahrt durch den winterlichen Tiergarten und zu langem Stehen im Schnee bei den Schlittschuhläufern ihren Hexenschuss gekriegt hatte. Hugo war damit nicht unzufrieden und diesmal auch Tilde, weil sie einsah, dass das feine Restaurant kein Lokal für Mutter war. Ribinski sprach von seinen neuesten Bühnentriumphen und machte damit einen großen Eindruck auf seinen Freund und Landsmann Hugo, was Tilde mit einiger Sorge wahrnahm. Es kam ihr aber Hilfe von Bella, die die ganze Kunstfrage großartig überlegen behandelte und beständig lachte, wenn das Wort Talent fiel. Denn sie meinte, das gänzliche Fehlen davon sei es ja gerade, was ihr ihren Hans so unaussprechlich teuer machte. Überhaupt Talent. Talente gäbe es so viele, sie erschrecke schon immer, wenn sie von einem neuen höre. Aber Hans von Ribinski gäbe es nur einen. Und der wiege ihr 10 Talente auf. Sie sei nun mal für das schöne Menschliche und in der Liebe für das Übermenschliche. Glaubt ihr nicht, sagte Ribinski gutmütig, mein Kosinski hat ihr Herz erobert. Ein unvergesslicher Moment. Noch am selben Abend fing unser Glück an. Das sagt er die Wahrheit. Aber warum war es so? Als Kosinski war er selbst. Schade, dass die Rolle nicht bedeutender ist und dass man sie drüben nicht recht kennt. Ich ginge sonst mit ihm nach Amerika rüber, immer quer durch. Und wenn wir bei San Francisco wieder rauskämen, wären wir Millionäre. Jeden Tag bloß Kosinski mit Polenmütze und Silbersporen. Während des Essens trank Ribinski auf das Brautpaar und Hugo hätte diesen Toast eigentlich in gleicher Form erwidern und auch vom Brautpaar sprechen müssen. Das konnte er aber doch nicht über sich bringen, und so begnügte er sich, die Kunst leben zu lassen und zwei befreundete Herzen. Die anderen waren damit zufrieden. Und nun ging die Weihnachtswoche ihrem Ende zu. Der 31. Dezember war da und mit ihm die Frage, ob man in eine Silvestervorstellung mit Schlussakt im Café Bauer gehen oder aber zu Hause bleiben und einen guten Punsch machen und Blei gießen wolle. Man entschied sich für das Letztere, weil die alte Möhring zwar schon wieder außer Bett war, aber doch immer noch Schmerzen hatte. Geladen wurde nur der fette Architekt und Ulrike sollte ganz wie am Weihnachtsabend bei Tisch aufwarten. »Die Alte kann ich nicht sehen«, hatte Hugo mit großer Bestimmtheit erklärt. Das musste berücksichtigt werden. Aber man wollte sie doch auch nicht ganz weglassen. Und so saß sie draußen in der Küche und durfte nachher den großen Blechlöffel halten, in dem Tilde das Blei schmolz. Als diese zuerst gegossen hatte, erhob sich die Frage, was es sei. Die Rundschen hielt es für eine Krone. Ulrike aber ging weiter und erklärte es für eine Wiege. Mathilde, die verlegen werden albern fand, bestritt Ulrikens Auslegung und erklärte nur, das ginge nicht. Worauf Ulrike meinte, jott Fräulein, et jett alles. Denn Ulrike war eine sehr schlaue Person, die ihr Geschlecht kannte. Aber bei Tilde verfing es nicht. Diese ging mit der Krone oder was es sonst war in das Vorderzimmer zurück, wo man eine Weile weiter orakelte, bis Hugo die Gläser mit einem guten, nach eigenem Rezept gebrauten Punsch füllte. Seines Vaters Haus war berühmt für Punsch gewesen. Der Alte hatte solche Spezialitäten. Es war noch nicht viel nach Mitternacht, als Mutter und Tochter wieder allein in ihrem Zimmer waren. Es war etwas stickig. Eine merkwürdige Luftmischung von Punsch, Wachsstock und türkischem Tabak, so dass Tilde sagte, »Mutter, wenn es dir nicht schadet, möchte ich wohl das Fenster noch ein bisschen aufmachen.«
»Ja, mach nur auf, Tilde. Was soll es mir am Ende schaden? Und dann ist mir ja auch so sonderbar zumut und so feierlich, weil gerade Neujahrsnacht ist. Ich möchte wohl die Singuhr spielen hören. Die spielt immer so was Schönes und Frommes.«
Tilde rückte der Alten einen Lehnstuhl ans Fenster, aber so, dass sie der Zug nicht traf. Dann sagte sie, »Ach, Mutter, die Singuhr. Du denkst immer noch, du wohnst in der Stralauer Straße. Da wohnen wir doch aber nicht mehr. Und dann ist ja Mitternacht schon lange vorbei und die Singuhr muss sich doch auch ein bisschen ausruhen.«
»Ja, du hast recht, Tilde. Ich vergesse immer. Ich weiß nicht, ich bin doch noch nicht so alt, aber ich bin schon so taprig. Mitunter denke ich, es ist gar kein Unterschied mehr zwischen der Rundschen und mir.«
»So musst du nicht sagen, Mutter. Du hast überhaupt so was Kleines und Ängstliches. Und man muss sich nicht so klein machen, dann machen einen die Leute immer noch kleiner.«
»Ja, ja, das ist richtig. Aber man muss sich auch nicht zu groß machen. Und dass wir die Ulrike wieder hier hatten, die bloß immer die Augen so schmeißt und immer denkt, sie ist es. Und die alte Rundschen musste draußen sitzen und den Gießlöffel halten. Und ich sah wohl, wie ihr die Hand zitterte, weil sie recht gut gemerkt hatte, dass wir sie hier vorn nicht mehr sehen wollen. Ja, Tilde, das ist es, was ich so sage. Man soll sich auch nicht zu groß machen. Und wenn du auch sagen wirst, dass wir es nicht sind, und dass bloß unser Herr Hugo es nicht will, ja, warum will er es nicht? Dass sie das Pflaster hat, das ist kein Unglück. Und die meisten haben eins. Und ich sage dir, Hochmut kommt vor dem Fall. Und so hoch ist er doch auch nicht. Es ist wie ein hartes Herz und eine Grausamkeit.
Ach, Unsinn, Mutter. Wenn der ein hartes Herz hat, hat jedes Kaninchen auch eins. Ein zu weiches Herz hat er, das ist es. Das muss ich ihm abgewöhnen. Denn die, die ein zu weiches haben, sind immer faul und bequem. Und können auch nicht anders, weil alles, was hier sitzt, keinen rechten Schlag hat.
Meinst du, Tilde?
Ja, Mutter, wenn man verlobt ist, hört man ja mitunter den Herzschlag, weil man sich so nahe kommt. Und wenn man anders wollte, so wäre es Ziererei. Ja, was denkst du wohl, was er für einen Herzschlag hat?
Na, wie eine Taschenuhr. Am Ende war es auch seine Taschenuhr, Tilde?
Nein, es war sein Herz. Und das einzig Gute ist, und deshalb ist das so wichtig, wenn er was Hässliches sieht, dann schlägt es besser. Und dann hat er ein starkes menschliches Gefühl und beinahe männlich. Und ein so guter Mensch er ist, das Liebste an ihm ist mir doch, dass er immer einen so furchtbaren Schreck kriegt, wenn er die Rundschen in ihrem Kippenhut sieht und all das andere. Es ist mir ja leid um sie, aber er steht mir doch näher. Und du glaubst gar nicht, wie wichtig das ist. Sieh, Mutter, mit einem schwachen Mann ist eigentlich nicht recht was zu machen. Aber man muss auch nicht zu viel verlangen.
Und wenn einer bloß so viel hat, dass er sagen kann, Tilde, die Rundschen muss mir draußen bleiben, so ist das schon ganz gut. Denn wer so furchtbar gegen das Hässliche ist, der kommt auch zu Kräften, wenn er was sehr Hübsches sieht.
Ach, Tilde, das ist ja das Allerschlimmste. Das kenne ich auch. Damit komme ich nicht.
Tja, Mutter, gerade damit komme ich. Du denkst bloß immer an Ulriken und an Schulzen unten, aber das ist nicht die richtige Hübschigkeit. Das ist, was man das Untere nennt, das Niedere. Daneben gibt es aber auch was, das ist das Höhere. Und sieh, wer das hat, der kann auch das Schwache stark machen. Lange vorhält es wohl nicht, aber es kommt doch, es ist doch da. Und wie er gegen das Hässliche ist, so ist er auch für das Gute. Und dies alles habe ich dir sagen müssen, damit du mir nicht wieder mit der Alten da draußen kommst. Dass er so sehr gegen die Rundschen ist, das ist mein Hoffnungsanker. Und nun komm, Mutter, ist ja schon über eins. Und morgen ist ein schwerer Tag für mich, denn morgen ist die Ferienwoche vorbei. Und morgen muss ich ihn ins Gebet nehmen.
Ach Gott, Tilde, was soll denn nun wieder ins Gebet nehmen heißen? Ach, mitunter ist mir doch recht bange.
Und so geht es nur ins neue Jahr rein. Und unser bisschen Erspartes wird immer weniger. Er ist ja doch auch kein Studierter. Er ist ja bloß ein alter Student. Tja, das ist er. Aber nur lass nur gut sein, wenn ich auch nicht viel aus ihm mache. So viel doch, dass ich ihn heiraten kann. Und dass ich dir alle Monate was schicken kann. Und dass ich einen Titel habe. Der 1. Januar war ein wundervoller Wintertag. Alles bereift und übereist, aber nicht sehr kalt und eine helle Wintersonne am blauen Himmel. Hugo war früh auf. So früh, dass Mörings noch schliefen. Er ging hinüber, klopfte an das Schlafzimmer und als er Tildens etwas erschrockene Stimme gehört hatte, rief er durch die Türspalte, dass er sein Frühstück in den Zelten nehmen wolle.
»Das tu nur«,
rief Tilde zurück, während die Alte vor sich hin brummelte.
»Gott, so fängt er nur an. Das ist nun Neujahr.«
Hugo hörte aber nichts davon. Er drückte schon die Entreetür ins Schloss und überließ es Tilde, die Alte ein bisschen zurechtzuweisen.
»Mutter, mit dir ist auch gar nichts. Ich bin doch nun verlobt und seine Braut, und ich muss dir sagen, du musst nun wirklich ein bisschen anders werden.«
»Ja, ja, Tilde, ich will ja.«
»Sieh mal, du schadest uns. Ich habe dir neulich gesagt, wir seien keine kleinen Leute. Die Rundschens seien kleine Leute. Das ist auch richtig. Aber wenn du immer gleich so weimerst, dann sind wir auch kleine Leute. Wir müssen nun doch ein bisschen forscher sein und so, was man sagt, einen guten Eindruck machen.«
»Ach, Tilde, das kostet ja alles so viel. Wo soll es denn herkommen?«
»Dafür lass mich man sorgen. Und wenn nicht einen forschen Eindruck, so doch einen anständigen und gebildeten. Aber Weimann ist ungebildet.«
»Und so fängt nur das neue Jahr an«, wiederholte die Alte. »So mit Zank und Streit und mit in die Zelten gehen. Und ich glaube, so früh kriegt er noch gar keinen Kaffee. Die Zelten sind ja bloß für Nachmittag.«
»Ah, er wird schon für sich sorgen. In sowas ist er findig.«
Hugo genoss den schönen Morgen. Er war glücklich, mal wieder einen weiten Spaziergang machen zu können, denn seit dem Tag, da er krank geworden, war er nicht herausgekommen. Er freute sich über alles und wusste nur nicht recht, ob es das Bräutigamsgefühl oder bloß das Rekonvaleszentengefühl sei. Er ging bis über Bellevue hinaus und erst auf dem Rückweg machte er sich's in den mittleren Zelt bequem, wo der alte Fritz mit dem Krückstock am Straßengitter steht. Dabei hing er seinen Gedanken nach und überlegte.
»Heut früh kriegt nun auch meine Schwester meinen Brief. Und dann wird es ein großes Gerede geben. Aurelie ist ein sehr gutes Mädchen und auch nicht eng und nicht kleinlich. Aber sie hat doch so ein sonderbares Honoratiorengefühl und kann eigentlich auch nicht anders sein. Und wenn sie nun liest, dass ich mich mit einer Chambre Garnie-Tochter verlobt habe, dann wird sie die Nase rümpfen und von Filöse sprechen. Und vielleicht schreibt sie mir auch einen impertinenten Brief. Naja, ich muss das hinnehmen. Möhrings sind sehr gute Menschen, auch die Alte auf ihre Art, aber wenn sich einer mokieren will, dann kann er's. Schließlich schadet es nicht, man kann sich über alles mokieren. Und wenn Aurelie Tilden erst sieht, wird sie sich vielleicht auch wundern. Tilde hat nichts Gefährliches, aber das ist auch ein Glück. Wenn sie sowas hätte, wohin sollte das sonst führen bei unseren Aussichten und so täglichem Verkehr? Und auch schon jetzt, ich muss mich vor Intimitäten hüten. Sie hat was Herbes, aber das kann auch nur angelegte Rüstung sein. Im Übrigen weiß ich, was ich mir und anderen schuldig bin. Es war schon 12, als er wieder nach Hause kam. Er hatte noch an der Ecke der Friedrichstraße eine Litfaßsäule durchstudiert und war zu dem Ergebnis gekommen, dass sie den Abend in den Reichshallen verbringen wollten, wo eine Luftkünstlerin merkwürdige Sachen aufzuführen versprach. Sie war auch auf dem Zettel abgebildet, wie sie in leichtem Kostüm eigentlich nur einer Andeutung durch die Luft flog. »Ich sehe sowas gern«, sagte er zu sich, als er von der Säule her in die Friedrichstraße einbog. »Es ist sonderbar, dass mir alles Praktische so sehr widerstreitet. Man kann es eine Schwäche nennen, aber vielleicht ist es auch eine Stärke. Wenn ich solche schöne Personen durch die Luft fliegen sehe, bin ich ganz benommen und eigentlich beinahe glücklich. Ich hätte doch wohl auch sowas werden müssen, ausübender Künstler oder Luftschiffer oder irgendetwas recht Fantastisches, zum Beispiel Tierbändiger. Das hat von klein an einen besonderen Reiz für mich gehabt. Es soll auch alles nicht so gefährlich sein, wie es aussieht. Sie machen sich etwas Zebet oder Moschus ins Haar, dann schnappt er nicht zu. Gott, wenn Tilde wüsste, dass ich so verwegene Gedanken habe. Gedanken sind zollfrei. Und es zieht auch nur so über mich hin. Wenn ich ernsthaft zusehe, merke ich, dass alles lächerlich ist. Tierbändiger. Und dabei hat mich Tilde in Händen. Sie denkt, ich merke es nicht, aber ich merke es ganz gut. Ich lasse sie gehen, weil ich es so am besten finde. Schließlich ist man, was man ist. Und wenn ich nur so leidlich bequem durchkomme... Bei dieser Stelle seiner Betrachtungen war er vor Schulzens Palazzo angelangt und sah hinauf. Schulze stand im Samtschlafrock und türkischem Fes am Fenster und grüßte gnädig hinunter, wobei er seinen Fes lüftete. Hugo erwiderte den Gruß, war aber nicht sehr erbaut davon, weil sich in dem Ganzen etwas von Überheblichkeit aussprach, jedenfalls nicht viel Respekt. Dann stieg er die Treppe hinauf. Das Messingschild eine Treppe hoch war glänzend geputzt und ein Hausmädchen mit kokettem Häubchen und Tändelschürze, das Schulze selbst gemietet hatte, stand auf dem Vorflur am Treppenfenster und sah in den Hof hinunter. Als Hugo vorüberging, wandte sie sich um und grüßte sehr artig, aber doch mit einem Gefühl von Überlegenheit über ihn oder eigentlich über Tilde. Hugo fühlte es heraus und eine ziemlich unbehagliche Stimmung überkam ihn. Ein Glück nur, dass er solchen Anwandlungen ebenso rasch entrissen werden konnte, wie sie ihm anflogen. Als er oben war, dachte er schon wieder an die Reichshallen und das Bild auf dem Zettel. Und wieder gehoben in seiner Stimmung, trat er ins Entree, legte den Überzieher ab und ging zu Möhrings hinüber. Er fand nur Tilde, die merkwürdig gut aussah und sich ihm in einem neuen Kleider präsentierte. Die Alte war nicht da. »Guten Tag, Tilde, und viel Glück zum neuen Jahr. Aber wo ist denn Mutter?« »Die wollte zwei Neujahrsbesuche machen, bei Schmädikes und bei Dammers. Sind noch alte Hausbekannte von der Zeit, wo wir noch in der Stralauer Straße wohnten. Davon habe ich ja nie gehört. Ist auch nicht nötig, Hugo. Sie machen sich nichts aus uns und wir machen uns nichts aus ihnen. Sie sind nur langweilig und sehr eingebildet, aber Mutter hat mal so ihre alten Sätze, von denen sie nicht abgeht. Man soll alte, gute Freunde nicht aufgeben und so weiter und so weiter.« Als ob es alte Freunde wären. Aber es sind keine Freunde. Bloß alt sind sie, das ist richtig. Und alle Neujahr einmal geht Mutter hin. Ich denke mir, es ist auch ein bisschen Neugier. Und nun sage, wo warst du? Hugo berichtete getreulich, und während sich Tilde auf das Sofa und Hugo dicht neben sie setzte, sprach er auch von der Litfaßsäule und dass sie heute Abend in die Reichshallen gehen wollten.
Da wäre die Tochter der Luft, eine pompöse Person und doch ganz ätherisch. Die Mutter könnte ja ganz gut mitgehen. Tilde sah ihn an und lächelte ruhig. Dann nahm sie seine Hand und sagte, Reichshallen? Nein, Hugo, das ist nun vorbei. Wir waren nun von Heiligabend bis Silvester jeden Tag aus und hatten unseren Punsch und einmal waren wir in einem ganz feinen Lokal, ich möchte beinahe sagen über unseren Stand und unsere Verhältnisse, aber nun ist es auch genug und nun müssen wir anfangen. Ja, womit denn, Tilde? Nimm es mir nicht übel, aber sowas kannst nur du fragen. Willst du mir erlauben, dir offen meine Meinung zu sagen und willst du mir versprechen, mir nichts übel zu nehmen und von vornherein davon ausgehen, dass ich's gut meine mit dir und allerdings auch mit mir? Gewiss, Tilde, sprich nur. Ich weiß ja, dass es immer was Vernünftiges ist, was du sagst. Mitunter ein bisschen zu sehr. Aber in dieser Woche habe ich dich auch von der lebenslustigen Seite kennengelernt. Und das sollst du auch weiter, Hugo? Ich bin gar nicht so schlimm und so schrecklich vernünftig, wie manche glauben. Ich bin auch für ein hübsches Kleid und für Vergnügen. Aber mit Arbeit muss es anfangen. Dass wir arme Leute sind, das weißt du. Und dass du nicht reich bist, weißt du auch. Zweimal Null macht Null. Und mit Null soll man nicht in teure Lokale gehen und nicht einmal die Tochter der Luft sehen. Wir sind nun verlobt. Und ich bin glücklich, einen so guten und einen so hübschen Mann zu haben und bin sicher, dass ihn mir viele nicht gönnen. Die Rätin unten gewiss nicht. Und die Frau Petermann schon gar nicht. Das sind neidische alte Weiber und das schöne blonde Frauenzimmer unten mit dem Spitzenhäubchen sieht mich auch immer so an. Nun, Neid macht glücklich. Und ich bin es. Aber Stillstand ist Rückschritt, sagte mein Vater das Jahr vor seinem Tod, als er keine Weihnachtszulage gekriegt hatte. »Du hast ja recht«, unterbrach Hugo. »Freilich hab ich recht. Aber das sagst du nur, weil du nicht weiter zuhören willst. Hugo, ich weiß, das ist also was, was doch schließlich wichtiger ist als Kosinski, womit ich aber nichts gegen unseren Schiller gesagt haben will. Und also was hörst du nicht gern? Es soll alles bloß hübsch aussehen und glatt gehen und bequem sein. Nun gewiss, Bequemlichkeit ist ja immer das Bequemste, versteht sich.« Und ich kann dir sagen, wenn früher die Herren um 7 ihren Kaffee wollten und einen hatten wir, der war schon immer Glock 6 Uhr auf und ich musste dann raus und Kien spalten und mit einem Tuch um den Kopf zu Bäcker Pfannschmidt, um die Semmeln zu holen, ich kann dir sagen, da hätte ich mich auch lieber noch mal rumgedreht und das Kissen übers Kinn gezogen, denn es war ein bitterkalter Winter und ich bibberte man so. Na, Tilde, das ist ja nun vorbei. Ja, das sagst du so hin? Vorbei. Was heißt vorbei? Verlobt sind wir. Das heißt also, wir wollen doch mal heiraten und in eine christliche Ehe treten. Alles muss sein Vergnügen haben, aber auch seinen Ernst. Und der Ernst kommt erst. Und da wir doch nicht als Herr und Frau Student oder Kandidat, was eigentlich das Gleiche ist, durch die Welt gehen können, schon deshalb nicht, weil wer kein Amt und keinen Dienst hat, auch kein dienstliches Einkommen hat. Was wir doch haben müssen, wenn wir leben wollen und eine Familie bilden wollen. Ach, Tilde, das ist ja noch weit hin. Also nur leben wollen? So musst du für das sorgen, was zum Leben nötig ist. Das heißt, du musst nun endlich dein Examen machen und nicht immer die Bücher beiseite schieben und die Gespenster lesen. Was übrigens, wie sein Titel schon ausdrückt, ein grauliches Stück ist. Dein Examen machen, sage ich, je eher, je lieber. Von morgen ab wird angefangen. Aber wie denn? Ganz einfach. Statt an die Reichshallen und an die Tochter der Luft zu denken, denkst du an das Repetitorium, was du während deiner Krankheit ganz vergessen hast. Und schon vorher war es auch nicht viel damit. Und du bezahltest bloß und ging spazieren. Aber nun musst du wirklich hingehen. Und abends, ihr habt ja da solche Fragehefte mit beigeschriebenen Antworten, was ich alles auf deinem Stehpult habe liegen sehen. Abends kommst du zu Mutter und mir herüber und kannst dich auf die Chaiselongue legen, wenn es dir passt, und dich mit deiner alten Reisedecke mit dem Löwen drauf zudecken. Und wenn du so da liegst, während ich dir alles abfrage und nicht eher ruhe, als bis du mir Red und Antwort stehen kannst und alles ganz genau weißt, wie am Schnürchen, aber Tilde, verlass dich drauf.
Wenn es was werden soll, so kommst du und legst dich hin oder kannst auch sitzen bleiben und ich frage dich. Und heute Abend, wenn dir so sehr daran liegt, kannst du noch einmal die Tochter der Luft sehen. Aber ich gehe nicht mit. Ich habe vorläufig keinen Sinn für Vergnügungen. Und morgen Abend fangen wir an. Hugo wusste nicht recht, ob er froh oder verstimmt sein sollte. So schwach war er nicht, um nicht einzusehen, dass Tilde mit ihm machte, was sie wollte. Und so uneinsichtig war er nicht, dass er das sehr Unheldische seiner Situation nicht herausgefühlt hätte. Aber das waren nur kurze Anwandlungen. Eigentlich war er ganz froh, dass jemand da war, der ihn nach links oder nach rechts dirigierte, wie es gerade passte. Dass es gut gemeint war und dass er dabei vorwärts kam, empfand er jeden Augenblick. Und was ihm über gelegentliche Missstimmungen am besten vorteilf, war die Beobachtung der Methode, nach der Tilde mit ihm verfuhr. In seinem ästhetischen Sinn, der sich an Finessen erfreuen konnte, sah er diese Methode mit einem gewissen künstlerischen Behagen und freute sich der Erleichterung, die das pädagogische Verfahren ihm unmittelbar gewährte. Es stand nämlich für Tilde fest, dass sie sich hüten müsse, seiner Tragfähigkeit mehr zuzumuten, als diese doch nur schwache Kraft beim besten Willen leisten konnte, weshalb sie mit Klugheit und Geschick für Unterbrechungen Sorge trug. Wenn das Examinieren, das sie nach Möglichkeit in ein quickes Frag- und Antwortspiel verwandelte, bedrücklich zu werden anfing und sich bei Hugo etwas von Ermüdung zeigte, so brachte sie ein Glas Tee oder Rotwein oder eine Innenwerttüte, und während sie ihm daraus präsentierte und auch wohl selbst ein Stückchen nahm und von den Molukken sprach, wo der Ingwer am besten eingemacht würde und wo sie von China her oder vielleicht würden sie auch nachgemacht, die großen blau geblümten Porzellankrüge hätten, glitt sie zu Tagesfragen über und las ihm von Christenverfolgungen in China vor oder von den Franzosen in Annam oder Tonking und von dem Krieg, den die Holländer mit den Eingeborenen führen müssten. Die Japaner seien den Chinesen doch weit voraus. Und ein Volk, das solche Naturbeobachtung habe und solche Blumen und solche Vögel machen könne, das bedeutet doch auch eine allerhöchste Kultur, was man von jedem Teebrett absehen könne. Dabei wolle sie noch nicht einmal von dem Lack sprechen, der doch auch als unerreicht dastehe. So war Tilde groß in Übergängen. Und wenn sie derart mit Hilfe der Zeitung bei den Molukken und Japanern begonnen hatte, war es ihr ein leichtes, sich bis zu Kroll und der Sembrich und sogar bis zu Ribinski zurückzufinden. Und wenn sie dann noch was Pikantes, das sie eigens für Hugo sammelte, zum Besten gegeben und ihn erfrischt hatte, sagte sie, »Nun aber, bricht Verkauf, Miete oder nicht?« Und Hugo ging dann mit wiedergewonnener Kraft ins Feuer und antwortete mitunter so gut, dass Tilde ihre heimliche Freude daran hatte. Die alte Möhring war immer dabei, schon weil sie nicht wusste, wo sie anders hin sollte. So kam Ende Januar heran. Und als eines Abends Hugo um die 10. Stunde das Zimmer verlassen und Tilde die Gläser und Tassen auf die Seite geräumt hatte, sagte die Alte, während sie sich auf eine Fußbank und mit dem Rücken gegen den Ofen setzte, »Sag mal, Tilde, lernt er gut?« »Oh, ganz gut, Mutter. Eigentlich viel besser, als ich dachte.«
»Ja, ja, das kommt mir auch so vor. Und er ist auch ein bisschen wiviger, als er eigentlich ist. Aber du kommst immer mit so viel dazwischen.«
»Wie denn dazwischen?«
»Gott, mit so viel vom Theater und vom Bella. Mir ist, was so dazwischen kommt, immer das Liebste.« Und wenn gar nichts dazwischen käme, so ging ich auch zu Bett. Aber es ist doch wohl nicht richtig, dass immer so viel zwischenkommt.
Tilde lachte. Doch, Mutter, doch. Es ist ganz richtig so. Sieh mal, ungefähr so. Wenn ich heute noch nach Spandau gehen soll, na, dann ziehe ich mir einen Gummimantel über und nehme den Regenschirm und staple los. Und in Charlottenburg lehne ich mich mal an und sehe nach, was die Uhr ist. Und um 12 bin ich in Spandau. Und um 4 bin ich wieder hier und bringe dir deinen Kaffee.
Ja, das glaube ich schon. Aber was meinst du nun eigentlich?
Und nun nimm mal an, dass du gehen solltest. Auch nach Spandau. Na, bis vors Brandenburger Tor kommst du in einem Zug. Und dann setzt du dich auf die erste Bank und wenn du dich ausgeruht hast, dann kommst du bis an den kleinen Stern und dann bis an den großen Stern und dann bis an die Chausseehäuser und überall ist eine Bank. Und überall kannst du dich ausruhen und so kommst du endlich nach Spandau. Sagen wir gegen Abend. Aber du kommst doch an. Und ohne Ruhebank wärst du liegen geblieben und gar nicht angekommen.
Ja, so. Nun verstehe ich dich, Tilde. Ohne die Bank kommt er nicht an. Ja, wenn er bloß ankommt.
Er wird schon, sagte Tilde.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.